Deutschlandfunk. Der Tag.
Menschen ohne Wohnung, Obdachlose, die leben extrem. Nicht nur, dass sie null Sicherheit haben in ihrem Leben. Von ihren Mitmenschen werden sie entweder konsequent nicht beachtet oder sie werden beschimpft und misshandelt. Es ist ein Leben am Rand. Deshalb wird über diese Frauen und Männer auch nur ganz selten berichtet. Wir schauen uns das heute mal genauer an, als Teil unserer Serie über vergessene Nachrichten. Es geht konkret um den letzten Lebensabschnitt von wohnungslosen Menschen. Es geht um die Betreuung von Obdachlosen, die schwer, die unheilbar krank sind. Palliativversorgung heißt das im Medizinerdeutsch. Und die große Frage darüber, wie sich diesen Frauen und Männern helfen lässt, die letzten Tage und Wochen ihres Lebens in Ruhe und in Würde zu verbringen. Gleich zwei schwierige Themen also auf einmal, Tod und Obdachlosigkeit. Aber es ist nicht alles so trostlos, wie es auf den ersten Blick aussieht, weil es gibt Menschen, die in genau dieser Lage helfen können, die sich so etwas zur Aufgabe gemacht haben. Mit zwei von ihnen habe ich gesprochen. Hier ist der Tag und ich bin Tobias Armbruster. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ich grüße Sie auch. Schönen guten Morgen.
Katrin Hackländer und Bernhard Mühlbrecht arbeiten beide seit vielen Jahren in verschiedenen Bereichen der Bischof-Hermann-Stiftung in Münster in Nordrhein-Westfalen. Katrin Hackländer hat viel Erfahrung in einem Langzeitwohnheim für Obdachlose gesammelt. Bernhard Mühlbrecht ist zuständig für eine Notunterkunft. Beide sind immer wieder konfrontiert mit wohnungslosen Menschen, die schwer krank sind und auf den Tod zusteuern. Ich habe mich mit beiden zu einem Online-Call verabredet und erstmal Bernhard Mühlbrecht gefragt. Wenn wir über obdachlose Menschen sprechen, über welche Lebensgeschichten reden wir da?
Ja, die Problematik obdachloser Menschen, da möchte ich, bevor ich das beantworte, noch mal ganz kurz differenzieren, weil es eben auch um junge Menschen geht, ältere Menschen, wohnungslose Familien und alleinstehende wohnungslose Männer und Frauen, die übrigens die am meisten verletzliche Gruppe auch sind und die Menschen, die tatsächlich auf der Straße leben, die häufig von vielen Krankheiten auch geplagt sind. Ja, und der Weg in die Obdachlosigkeit und in die Wohnungslosigkeit, der ist so vielfältig, wie Menschen vielfältig sind. Aber es gibt so ein paar Marker. Das ist einmal Miet- und Energieschulden, persönliche Krisen im familiären Umfeld, Trennungen, Krankheiten, Behinderungen, Entlassungen aus Justizvollzugsanstalten, aus psychiatrischen Einrichtungen und so weiter.
Also ich kann ja sagen, aus meinem Bild, wenn ich an wohnungslose Menschen denke, dann habe ich immer direkt das Bild vor Augen, was ich sozusagen jeden Morgen am Kölner Hauptbahnhof sehe. Das sind dann die Frauen und Männer, die da sitzen, möglicherweise alkoholisiert, bei denen man sieht, die haben keine Bleibe, die sitzen da Tag und Nacht, die gehen möglicherweise, kommen. Aber das ist das Bild, was ich von Obdachlosen habe. Das ist aber, wenn ich Sie beide richtig verstehe, nicht unbedingt eine treffende Beschreibung dieser ganzen Gruppe. Da gibt es noch sehr viel mehr Abstufungen.
Da gibt es sehr viel mehr Abstufungen. Aber diese Menschen sind auch tatsächlich in der Regel auch obdachlos. Und die werden immer so wahrgenommen, weil sie so vermeintlich erkennbar obdachlos sind. Sie sind aber tatsächlich eine sehr vom Krankheitssinne her eine sehr gefährdete und vulnerable Gruppe. Aber von der gesamten obdachlosen Bevölkerung, sag ich mal, ist es eine kleine Gruppe.
Frau Hackländer, wie kommen solche Menschen in Einrichtungen unter? Wie wird dafür gesorgt, dass sie nicht auf der Straße leben?
Es gibt immer verschiedene Zugangswege. Ich persönlich arbeite ja jetzt in einer Langzeitwohneinrichtung. Wenn man sich die Versorgungskette bei uns in Münster anschaut, sind wir mit dem Langzeitwohn quasi eher am Ende dieser Kette. Das heißt, es gibt am Anfang eine Notunterkunft mit einem aufsuchenden sozialen Dienst, der die Menschen auch auf der Straße ansprechen kann. Es gibt Beratungsstellen, die über unsere Arbeit informieren und entsprechend die Menschen an unsere Einrichtungen weiterverweisen. Bei uns im Langzeitwohnen leben Männer, die aufgrund ihres dauerhaften Hilfebedarfs, aufgrund von vielen Vorerkrankungen gesundheitlicher Art, psychischer Erkrankungen oder auch Suchterkrankungen, die aufgrund der Lebensweise auch stark vorgealtert sind, bei uns ein dauerhaftes Zuhause finden sollen. Und bei uns geht es darum, diese Menschen dauerhaft zu stabilisieren in ihrem Lebensalltag und ihnen eine größtmögliche Lebensqualität wieder zu ermöglichen. Und dass diese Menschen bei uns, wie gesagt, dauerhaft ein Zuhause finden können. Und diese Menschen können bei uns alt werden und im Zweifelsfall tatsächlich auch bis zu ihrem Tod bei uns in der Einrichtung wohnen bleiben. Manchmal ist es so, dass durch die Verschlimmerung von Krankheiten das nicht immer möglich ist. Dann kommen wir in diesen Pflegebereich, wo irgendwann dieser Hilfe manchmal auch Grenzen gesetzt werden müssen.
Was für Krankheiten bringen diese Menschen denn mit? Oder kann man sagen, dass obdachlose Menschen besondere, spezielle Krankheiten haben?
Auch das finde ich sehr, also pauschalisierend wieder. Was wir auf jeden Fall oder was ich aus meiner Arbeit hier sehen kann, ist, dass gerade die Folge mangelnder Gesundheitsfür- und Vorsorge, dass die immer das Thema ist, weil halt einfach Erkrankungen über einen langen Zeitraum nicht erkannt, behandelt, diagnostiziert werden, einfach weil das auch in der Phase, wenn jemand jetzt zum Beispiel wohnungslos ist, auf der Straße lebt oder die Selbstwahrnehmung und die Gesundheitsfürsorge in der Zeit eingeschränkt ist, dass die, wenn das langsam wieder aufgebaut wird, dann auf einmal zum Beispiel Krebserkrankungen bereits in einem fortgeschrittenen Stadium sind, wenn sie erkannt werden. Und dann kann da natürlich auch nicht mehr präventiv viel erreicht werden.
Ist es dann so, dass unser Gesundheitssystem einfach diese Menschen überhaupt nicht auf dem Schirm hat, dass die sozusagen mit einer Krebserkrankung auch jahrelang auf der Straße leben, ohne dass ein Arzt sie jemals zu Gesicht bekommt?
Nein, das kann man grundsätzlich nicht so sagen. Aber tatsächlich ist es für wohnungslose Menschen und gerade für die Gruppe der Straßenobdachlosen und der Alleinstehenden, die in den Notunterkünften leben, schwierig, entsprechend sich ärztlich versorgen zu lassen. Und deswegen gibt es, also ich spreche jetzt von Münster, ich habe viele Jahre das Haus der Wohnungslosenhilfe auch geleitet und da war mir medizinische Versorgung auch ganz wichtig. Wir hatten dort eine Sprechstunde im Haus oder haben dort eine Sprechstunde im Haus, eine Zweitsprechstunde eines niedergelassenen Arztes. Es finden dort regelmäßige Sprechstunden des sozialpsychiatrischen Dienstes der Stadt Münster statt. Und es gibt als Möglichkeit in Nordrhein-Westfalen einen ambulanten, mobilen medizinischen Dienst zu gründen. Und das haben wir seit den 90er Jahren. Und dieser mobile medizinische Dienst sucht Menschen in ihren Notlagen auch auf der Straße und in ihren jeweiligen Behelfsunterkünften auch auf und versucht dort eine Beziehung herzustellen und auch ein Bewusstsein für Erkrankung auch zu wecken. Und deswegen sind für mich die Dinge auch so wichtig. Auf der einen Seite eine ganze Kette an medizinischen Möglichkeiten, damit ich in Kontakt treten kann. Aber auch irgendwo müssen Menschen bleiben. Es ist fast unmöglich, von der Straße in eine Wohnung zu finden, sondern deswegen muss man auch noch die Frage der Ausstattung der Notunterkünfte ansprechen. Und ein ganz wichtiger Hinweis, finde ich, zu dieser Geschichte ist, dass wir dazu beitragen sollten und müssen, dass die Notunterkünfte auch so ausgestattet sind, dass sehr kranke Menschen da auch leben können.
Können Sie uns das mal beschreiben beim Thema Notunterkunft? Ich glaube, viele, die uns jetzt hier zuhören, können sich das nicht so richtig vorstellen, wie das eigentlich aussieht in so einer Notunterkunft. Könnten Sie uns das mal kurz beschreiben?
Das kann ich. Ja, das Haus der Wohnungslosenhilfe ist in der Nähe des Hauptbahnhofes Münster gelegen, ist ein sechsstöckiges Haus und verfügt über 28 Zimmer und hat 80 Plätze. Es ist eine qualifizierte Notunterkunft. Dieses Haus ist 24 Stunden geöffnet. Es hat sozusagen einen offenen Bereich, wo auch da Menschen hinkommen können, die dort nicht wohnen. Gibt es einen Mittag oder es gab einen Mittagstisch zu Corona-Zeiten, ist das jetzt etwas anders geworden, und ein Frühstücksangebot und auch das Angebot der aufsuchenden Pflege und des aufsuchenden medizinischen Dienstes, auch Menschen zu versorgen, die nicht in diesem Hause wohnen. Tatsächlich lebten die Menschen in 2-, 3- und 4 Bettzimmern. Und das Wohnen in dieser Notunterkunft ist einmal unbegrenzt, bis es andere Möglichkeiten für jeweils unterschiedliche Menschen auch gibt. Das kann bei dem einen eben auch die Vermittlung in ein Pflegeheim gehen. Es kann bei dem anderen eine Vermittlung in dieses Langzeitwohnen, wo Frau Hackländer arbeitet, gehen. Es kann aber auch wieder zurück zu den Eltern gehen oder man mietet eine eigene Wohnung. Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, welche Hoffnungen, Möglichkeiten und Chancen die Menschen auch mit sich mitbringen.
Frau Hackländer, wie ist das denn eigentlich, wenn solche Frauen und Männer dann medizinisch versorgt werden müssen am Ende ihres Lebens? Sind die da immer sofort bereit dazu, jede Hilfe anzunehmen? Funktioniert das so reibungslos?
Es kommt immer natürlich auf die jeweilige Person an. Insgesamt ist es aber so, dass ich glaube, der Schlüssel zu allem immer das Vertrauen ist, die Menschen brauchen, weil sie sich lange alleine durch dieses Hilfesystem gekämpft haben oder einfach alleine überlebt haben und viel Ausgrenzung auch erfahren haben wahrscheinlich. Gerade die Personen, ne, die man jetzt optisch eher zuordnen kann dieser Gruppe, haben viel Ausgrenzung erfahren und auch haben oft gar keine eigene Fürsorge mehr für ihren eigenen Körper. Manchmal ist auch die Selbstwahrnehmung tatsächlich auch beeinträchtigt oder es ist auch egal geworden. Ich bemerke immer oder wir bemerken hier durch Vertrauen, was man aufbaut zu diesen Menschen, in Beziehungen miteinander tritt, dass man dann Dinge langsam wieder angehen kann. Und das ist tatsächlich oft wirklich ein kleiner Schritt nach dem anderen. Und ich glaube, bei manchen ist es dann nicht, dass die diesen Schritt in das Versorgungssystem gehen, weil sie denken, ah ja, das, ne, stimmt, das ist klug, sondern weil sie einfach denken, ach, den anderen liegt da was dran. Die meinen das gut mit mir, ich versuche das mal und gucke, was passiert. Da ist ja jemand, der mich mit begleitet dabei. Und dieses Vertrauen ist, wie gesagt, der Schlüssel zu allem. Dieses Vertrauen hat aber immer was mit Respekt und Wertschätzung zu tun. Und das ist etwas, was diesen Menschen oft nicht so viel entgegengebracht wird im Alltag. Und ich glaube, das ist etwas, was sie halt in den Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe oft manchmal auch dann auch erst wieder wirklich erfahren.
Könnten Sie uns das vielleicht einmal an einem Beispiel erklären, wie Sie Vertrauen aufbauen zu einem Menschen, der jahrelang wohnungslos gelebt hat?
Wenn jemand bei uns in die Einrichtung einzieht, ist es so, dass die Menschen ein Einzelzimmer bekommen, was voll möbliert ist, was ganz viel Privatsphäre an erster Stelle bedeutet, die sie oft vorher nicht mehr hatten. Rückzugsraum, das heißt auch, dass die sich sicher fühlen können, weil das Leben auf der Straße oder in Gemeinschaftsunterkünften natürlich immer sehr offen ist. Ne? Sie haben Hab und Gut, was sie Angst haben zu verlieren. Und sie schätzen und wertschätzen auch halt einfach wieder diese Privatsphäre, die sie bekommen. Und dann haben wir verschiedene Mitarbeiter hier in der Einrichtung, von Hauswirtschafterinnen über Krankenpflege, über Sozialarbeiter, Praktikanten, die sie hier langsam und behutsam begleiten. Und es orientiert sich immer an dem, was derjenige halt auch zulassen kann. Das heißt, man bietet Hilfe an, aber sie müssen es nicht annehmen. Und es sind immer kleine, kleine Schritte. Und ich glaube einfach, das offene und ehrliche Interesse an dem Menschen, ohne dass der direkt ganz blank ziehen muss, sondern einfach denjenigen so anzunehmen, wie er ist. Und wenn er dann etwas von sich erzählen möchte, dann ist das in Ordnung. Aber er muss es halt nicht. Und ich glaube, wenn jemand merkt, dass jemand ehrlich interessiert ist an einem anderen Menschen, dann merkt er das und darüber entwickelt sich einfach eine Beziehung zueinander. Und das ist eine sehr persönliche Arbeit, finde ich, wo ich als Mitarbeiterin auch von den Menschen, die hier leben, ganz viel zurückbekomme. Ich arbeite sehr gerne hier und mir macht das Spaß und der Austausch mit den Menschen. Und ich glaube, das ist einfach etwas sehr Authentisches. Und aufgrund dessen, dass die merken, da ist jemand, der ist bemüht um mich, dem bin ich nicht egal. Ich bin nicht irgendeine anonyme Person, sondern ich bin Herr XY und ich lebe hier und die weiß, ich esse gerne, keine Ahnung, Schokoladenpudding. Und wenn es welchen gibt, dann werde ich daran erinnert. Hier nicht vergessen, heute gibt es Schokoladenpudding. Dann sind das Kleinigkeiten im Alltag, die einem zeigen, ich bin jemandem nicht egal. Und das, glaube ich, gibt immer sehr viel zurück.
Was passiert denn dann in dem Moment, wo klar wird, diese Person ist tatsächlich unheilbar krank, ist am Ende ihres Lebens, hat möglicherweise noch Tage, Wochen, vielleicht ein paar Monate zu leben, aber unter Extrembedingungen, vielleicht auch unter schweren Schmerzen. Was bieten Sie dann solchen wohnungslosen Menschen an?
Das Erste ist, dass man einfach da ist und dem Menschen gegenüber Respekt und halt auch die Selbstbestimmung versucht zu lassen. Das heißt, dass man versucht zu gucken, es gibt eine neue Situation, wie können wir ihnen helfen dabei, ne? Wie kann man denjenigen dabei unterstützen, Für uns als stationäre Einrichtung, ich hatte vorhin schon kurz einmal diesen Pflegebereich angesprochen, muss man halt immer schauen, da wir niedrigschwellig arbeiten, das heißt Personal nur an bestimmten Zeitpunkten in vollem Umfang in der Einrichtung ist, muss man immer schauen, wie kann man jemanden auch medizinisch in dieser letzten Phase wirklich adäquat versorgen, dass er auch gut betreut ist. Insgesamt, glaube ich, ist es einfach so, dass diese Veränderung und diese schwere Krankheit erstmal Angst macht und diese Angst muss auch besprochen werden. Und da, glaube ich, braucht man erstmal verlässlich hier die Konstante, dass die Menschen wissen, die Mitarbeiter sind weiter da und ich kann das auch mit denen besprechen. Und als zweites kommt natürlich immer schnell die Sorge dazu, wenn ich jetzt so schwer krank bin, muss ich dann in ein Krankenhaus. Und ein Krankenhausaufenthalt bedeutet für unsere Leute immer starke Verunsicherung, weil sie aus ihrem gesicherten Rahmen, den sie kennen, quasi in dieses alte System wieder zurückkommen, wo sie dann wieder auffällig sind, wo sie vielleicht Angst vor Ausgrenzungen haben und wo sie auch nicht wissen, wer versorgt mich denn da und was passiert denn dann und kommen die Leute, die ich kenne, kommen die dann zu mir? Sodass wir versuchen, wenn jemand sagt, ich möchte hier in der Einrichtung bleiben, ich möchte nicht woanders hingehen, sodass wir versuchen, in Kombination mit dem Palliativdienst die Menschen hier möglichst lange dann tatsächlich auch in dem eigenen Zimmer zu versorgen. Womit wir noch gute Erfahrungen dazu gemacht haben, ist auch noch die Hinzuziehung des ambulanten Hospizdienstes, die Menschen auch bei uns in der Einrichtung besuchen und noch zusätzlich zu uns Mitarbeitern noch eine andere neue neutrale Person stellen, die einfach auch noch mal gezielter, glaube ich, auf dieses Thema Sterben und Tod noch mal einfach einen anderen Zugang zu den Menschen findet.
Herr Mühlbrecht, normalerweise spielt ja in so einer Lebensphase, also am Lebensende, kurz vor dem Tod, wenn jemand schwer krank ist, dann sollte eigentlich die Familie eine große Rolle spielen. Die Kinder vielleicht, vielleicht auch die Eltern, die Geschwister. Wie ist das bei wohnungslosen Menschen? Welche Rolle spielt die Familie für diese Leute in dieser letzten Lebensphase?
Auch da habe ich große Unterschiede erlebt. Es gibt Menschen, die auch wirklich wieder Kontakt zu ihren Familien aufnehmen und auch umgekehrt Menschen, die eigentlich ihre Angehörigen auch nie sozusagen im Stich gelassen haben, die immer von Ferne auch da waren und auch bereit sind, wieder in Kontakt zu treten. Ich habe aber auch erlebt, neben dem Versöhnlichen, dass es Unversöhnliches auch gibt und dass man auch im Tode nicht mehr zueinander findet. Also beides gibt es eigentlich.
Wie ist das denn, wenn ein Mensch, der jahrelang ohne Wohnung gelebt hat, wenn der plötzlich auf das Ende seines Lebens zusteuert? Ich kann mir vorstellen, dass auch diese Menschen natürlich ihr Leben Revue passieren lassen. Wie blicken die zurück auf ihr Leben? Kommen da möglicherweise manchmal Dinge nochmal hoch, die unbemerkt geblieben sind, die sie dann auch im Gespräch mit solchen Leuten zu spüren, zu hören bekommen?
Auch da habe ich viele Dinge gehört und das hat auch wieder eine Bandbreite. Es gibt man erinnert sich an viele schöne Seiten des Lebens. Das Leben eines Obdachlosen ist ja nicht nur immer schlimm und so. Es gibt auch viele gute Erinnerungen, die die Menschen mit sich tragen. Es gibt viel Versöhnliches. Es gibt aber auch Menschen, die ganz schweigsam bis zum Schluss bleiben und sich auch nicht öffnen. Und die, von denen man nicht weiß, was in ihnen vorgeht. Wo man nur sieht, ja, sie sind auch irgendwo noch gefangen in sich. Und auch da gibt es große Unterschiede bei den Menschen.
Manchmal ist es so, dass halt zum Schluss nochmal Kontaktaufnahmen zur Familie ermöglicht werden können, weil es dann vielleicht doch zugelassen wird, weil manche Menschen vielleicht doch etwas nachdenklich geworden sind, dann zum Schluss in der letzten Phase und man dann nochmal Kontakte herstellen kann, wenn das vorher nicht der Fall war.
Aber sehe ich das richtig? Für obdachlose Menschen sind dann sozusagen ihre Einrichtungen, entweder diese Langzeiteinrichtung von Ihnen, Frau Hackländer, oder auch diese Notunterkünfte von Ihnen, Herrn Mühlbrecht, die sind für diese Menschen sozusagen in dieser letzten Lebensphase das, was man ein Zuhause nennt.
So sehe ich das, ja. Und vielleicht kann ich noch eins dazu ergänzen. Wir haben in den letzten Jahren gerade für ältere und kranke wohnungslose Menschen ein besonderes Wohnangebot auch geschaffen, ambulant mit Mietvertrag und Unterstützung. Das nennt sich Wohnen 60 Plus. Und wir haben 2013 eine Kirche umbauen können und dort 8 Apartments eingerichtet. Und dort sind eben genau die Menschen eingezogen, die schon sehr krank waren und auch vom Alter her fortgeschritten, jenseits der 60. Und da bin ich doch sehr erstaunt und sehr erfreut, wie gut es Menschen getan hat, dass sie in ihren letzten Lebensjahren ein eigenes Zuhause hatten, wo Autonomie gelebt werden kann, wo Privatsphäre sein kann, wo man aber auch Geselligkeit haben kann und wo man entsprechend der jeweiligen Notlage auch pflegerische und hauswirtschaftliche Unterstützung haben kann. Und da habe ich erlebt, von den seinerzeit 8 Menschen, die dort eingezogen sind, sind mittlerweile mehrere verstorben. Und ich glaube schon, so habe ich das jedenfalls wahrgenommen, dass diese Wohnform auch mit zur Versöhnung insgesamt beigetragen hat.
Ich würde gerne zum Schluss dann tatsächlich auf das richtige Ende eines Lebens kommen. Die Beerdigung. Wie ist das eigentlich bei wohnungslosen Menschen? Wenn wir jetzt mal von einem Fall ausgehen, ein Mann, eine Frau ohne Kontakt zur Familie, der außer den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in ihren Einrichtungen niemand kennt. Wie wird der beigesetzt auf dem Friedhof? Oder wird er überhaupt beigesetzt auf dem Friedhof?
Auf jeden Fall wird dieser Mensch beigesetzt. Es besteht ja in Deutschland auch eine Beerdigungspflicht. Der wird beigesetzt und wir halten es so, dass wir versuchen, für jeden Menschen eine würdige Beerdigung auch hinzubekommen. Und manchmal schätzen wir einfach nur ein, wie er denn hätte beerdigt werden mögen, wenn wir ihn länger gekannt haben. Unabhängig davon, wie die Beerdigungsform auch ist, ob Erdbestattung oder anonym oder per Urne, wie auch immer, wir gestalten für jeden verstorbenen Menschen eine Trauerfeier, die wir für angemessen halten. Manchmal mit Punkmusik, manchmal mit Koranzitaten auf einem Gerät oder eine Hindu-Beerdigung. Also wir versuchen es so zu machen, wie die Menschen hätten sich es gewünscht, beerdigt zu werden, wenn keine engen Angehörigen da sind.
Ich wollte kurz aus meiner Erfahrung noch berichten, dass es dann manchmal so ist, dass auch tatsächlich dann mit der Beerdigung erst Kontakte wieder zustande kommen, dadurch, dass das Ordnungsamt diese Verwandten halt kontaktiert hat. Und dass manchmal für die Verwandten dann aber auch nochmal eine überraschende und manchmal dann zumindest in dem Bezug hin positive Erfahrung ist, dass die sehen, unser Bruder, unser Vater, unser Sohn, der wurde von so vielen Menschen doch wertgeschätzt. Und dort sind Menschen, die eine Trauerfeier für den arrangieren, einfach so, weil es denen wichtig ist und nicht, weil es von irgendwem erwartet wird. Und die dann sehen, er hat hier ein Leben gefunden, er hatte die und die Interessen und jemand kann wertschätzend halt auch über diesen Verstorbenen dann halt sprechen und vielleicht noch ein, zwei Dinge dazu berichten, wenn es möglich ist. Und das ist dann auch nochmal, finde ich, eine besondere Erfahrung.
Gut, dann bleibt mir hier jetzt zum Schluss unseres Gesprächs noch eine Frage. Ich kann mir vorstellen, dass sich viele, die uns jetzt zugehört haben, überlegen, in dem Bereich würde ich eigentlich auch gerne mal helfen, obdachlosen Menschen helfen, ihnen irgendwie Begleitung geben, irgendetwas tun in dieser Richtung. Was können Sie Menschen empfehlen, die sich dafür interessieren?
Also ich finde immer ganz wichtig, im ganz Kleinen, im Alltäglichen gedacht, tatsächlich, wenn man draußen Menschen sieht, die offensichtlich wohnungslos sind, diesen Menschen einfach auch mit Respekt zu begegnen und nicht das Optische oder das Äußere oder vielleicht auch manchmal das etwas seltsame Verhalten im Vordergrund stehen zu haben, sondern halt wirklich zu denken, das ist auch ein Mensch und der ist genauso viel wert wie jeder andere auch, und dem halt einfach auf Augenhöhe und mit Wertschätzung zu begegnen. Und natürlich im Winter auch oder wenn jemand schläft draußen, zu schauen, ob derjenige atmet und ob es dem gut geht, weil auch Menschen tatsächlich manchmal draußen, auch wenn sie Alkohol getrunken haben und vielleicht auch nicht angenehm riechen, manchmal denken Menschen, die schlafen, und dann hat vielleicht jemand aber auch einen Herzinfarkt gehabt und braucht eigentlich medizinische Hilfe. Und daher auch immer interessiert und mit offenen Augen vielleicht Menschen mutig sein, die anzusprechen und zu fragen, ob es denen gut geht.
Schließe ich mich genauso an. Es ist genau das Richtige.
Dann danke ich Ihnen vielmals für Ihre wirklich interessante und tolle Arbeit und vor allen Dingen dafür, dass Sie sich heute hier die Zeit genommen haben, um uns das genauer zu erklären. Vielen Dank.
Danke.
Danke. Ciao, tschüss. Katrin Hackländer und Bernhard Mühlbrecht sind beide tätig in Projekten für wohnungslose Menschen in Münster. Das Ganze ist Teil unserer Serie über vergessene Nachrichten. Wir sind gespannt auf eure Kommentare. Der Tag@deutschlandfunk.de ist und bleibt unsere E-Mail. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.